Die Einzelmessung vieler Parameter, auch Hauttemperatur, sind Orientierungswerte. Das Spannende für einen individuell ist der Trend. Das, glaube ich, wird ein spannender Aspekt sein, Krankheiten wirklich Jahre früher erkennen zu können. Wir müssen es nicht so dystopisch betrachten im Sinne von, okay, eine Sache an der Stirn, irgendwas in den Ohren, dann noch was im Mund. Jede Öffnung ist irgendwie mit irgendeinem Sensor versehen. Die meisten Tracker sind mit in der Messgenauigkeit bei dem Thema Ruhepuls und Herzfrequenz bei gleichmäßiger Ausdauerbelastung relativ gut.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, wir sprechen heute über ein Thema, das sich viele aus unserer Community gewünscht haben. Es gab immer wieder Nachrichten. Könnt ihr dazu bitte mal eine Folge machen? Könnt ihr das erklären? Könnt ihr das Thema ein bisschen beschreiben und auch mal Grenzen aufzeigen und vielleicht aber auch zeigen, was schon wirklich gut funktioniert? Es geht um Wearables, also um kleine technische Helferlein, die wir am Körper tragen, die wir mit uns rumschleppen den ganzen Tag und die uns Daten liefern. Und da gibt es viele Dinge, Schrittzähler, Smartwatches, Ringe, Sensoren, Fitness-Tracker. Die Dinger messen Herzfrequenz, Schlaf, unseren Stress, die Sauerstoffsättigung, unseren Zyklus, Training, Kalorienverbrauch und einige versprechen sogar Hinweise auf mögliche Gesundheitsrisiken geben zu können. Der Markt an Wearables ist riesig. Ich habe eine aktuelle Zahl mitgebracht. Im vergangenen Jahr 2025 wurden weltweit über 611 Millionen Wearables ausgeliefert. Eine gigantische Zahl. Gleichzeitig wachsen große Marken und Geräte wie Aura, das sind die diese Ringe haben, Whoop, die Apple Watch kennen wir alle, oder auch Garmin. Wenn ihr Sport macht, dann habt ihr mit Sicherheit auch irgendein Garmin-Gerät. Die wachsen immer mehr in eine Richtung, wo Experten sagen, das ist schon sowas wie ein kleines Gesundheitslabor am Handgelenk oder Finger. Und genau da wird's spannend, denn was können diese Geräte wirklich? Welche Werte sind zuverlässig? Wo liefern sie sinnvolle Orientierung und wo entsteht vielleicht nur die Illusion von Kontrolle? Was sollten wir tatsächlich tracken? Was bringt einen echten gesundheitlichen Mehrwert? Und wann wird die Selbstvermessung vielleicht eher zum Stressfaktor? Darüber wollen wir sprechen mit Matthias Baum, unserem Gesundheitswissenschaftler und Health Nerd. Matthias, schön, dass du da bist. Hi.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
So, und ich sehe direkt an deinem Handgelenk auch einen Tracker. Wusste, was hast du da?
Was ist eigentlich natürlich? Ja gut, also für die Menschen, die mich kennen oder häufiger auch mal sehen, ich trage sogar zwei unterschiedliche Tracker und wechsle auch immer noch mal zwischendrin, weil das Thema eben so ein auf der einen Seite ein Trendthema ist und weil mich natürlich auch am eigenen Leibe interessiert, was können die Dinger, was passiert da? Und weil mich viele danach fragen, so, und dann muss ich natürlich Rede und Antwort stehen können und auch mit den unterschiedlichen Messsystemen umgehen können, dass man das einordnen kann. Ohne Werbung zu machen, linke Seite Apple Watch, rechte Seite Whoop aktuell.
Super. So, welche Werte sind da für dich, sagen wir mal, worauf guckst du als erstes, wenn du morgens aufwachst?
Das ist vielleicht schon der erste wichtige Punkt. Ich versuche eben genau nicht morgens unmittelbar drauf zu schauen. Das bringt mich zu einem der größten Kritikpunkte dabei. Bei mir kommen da so zwei Welten zusammen. Das eine ist, dass ich schon ein, ja, auch datengetriebener Mensch bin und Daten und Messwerte, Objektivierungsmöglichkeiten sehr sinnvoll finde. Die andere Ebene ist, wie funktioniere ich für mich? Wie komme ich in meinem Alltag für mich selbst auch zurecht? Also wo habe ich selbst eine Reflexionsmöglichkeit? Wie nehme ich Dinge an mir selbst wahr? Und da kommen zwei Welten zusammen. Und das ist auch etwas, was ich immer empfehlen würde. Nutzen der Daten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber erst auch mal selbst einschätzen. Das heißt, erste Antwort, ich fange nicht an, morgens direkt drauf zu schauen. Aber was mich interessiert, ist vor allen Dingen das Thema Schlaf. Das ist somit der Hauptpunkt, warum ich auch beispielsweise Whoop verwende aktuell, um hier mal zu checken, wie funktioniert das mit dem Schlaf. Jetzt werden einige sagen, das kannst du doch mit einer Apple Watch auch machen. Kritikpunkt ist hier für mich eher die Akkulaufzeit. Das ist nochmal so ein anderer Aspekt mit dabei. Und auch die Frage, wie sinnvoll ist es, noch ein elektronisches Gerät in der Nacht auch noch mit dabei zu haben. Auch das darf man sicherlich auch noch mit überlegen. Aber Schlaf finde ich einen interessanten Aspekt, wenngleich, und das schon mal vorwegzugreifen, die Genauigkeit, und mit Genauigkeit meine ich nicht im Gerät selbst, sondern wenn man das auch mit anderen Geräten vergleicht oder wenn man sich das genauer mit anschaut, es schwierig ist, wie deutlich diese Themen von Schlafqualität, also Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen, Wachphasen, Leichtschlafphasen wirklich adäquat abgedeckt werden. Schlafdauer funktioniert eigentlich bei den meisten Geräten sehr gut, aber diese Nuancen in den Einstellungen in der Nacht, wo man dann wirklich genau sagen kann, okay, das ist jetzt REM-Schlaf, das siehst du in den Daten immer sehr aufgehübscht. In der grafischen Benutzeroberfläche sagt man, oh super, ich hatte heute 1,5-2 Stunden REM-Schlaf beispielsweise, dann ist doch alles wunderbar. Ob das genau so ist, das ist der große Kritikpunkt, das große Problem, was wir bei den Trackern auch insgesamt mit haben, dass die Daten sehr heterogen sein können.
So, und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Jetzt ist es spannend, du hast ja zwei Variables, hast du ja gerade gesagt, ja. Eine links, eine rechts, einen Tracker. Wenn du die Daten mal vergleichst, also beide tracken schlafen, sind die gleich oder denkst du manchmal so, okay, also laut meiner linken Hand habe ich sehr gut geschlafen, laut meiner rechten Hand war ich total unruhig.
Genau, also bei Schlaf weiß ich es nur bei Whoop, habe es aber natürlich mit Apple auch schon getestet, gar keine Frage. Mhm. Schlafdauer ist sehr ähnlich, Schlafphaseneinteilung eher ein bisschen unterschiedlich, auch unterschiedliche Darstellungen. Man kennt es ja vielleicht selbst auch mal, dass man in der Nacht aufwacht und vielleicht wirklich bewusst in der Nacht auch wahrgenommen hat, vielleicht auf eine Uhr geschaut hat, auf Toilette war. Dann ist auch interessant, dass man, ist mir auch schon häufiger mal aufgefallen, dass man dann nicht unbedingt ablesen kann, okay, da war ich jetzt wach, sondern da gibt er dann vielleicht eine REM-Schlafphase oder ähnliches mit an. Das ist eben auch so eine Ungenauigkeit. Und dann ist ein Thema, wo ich auch gerne drauf schaue, auch ein Thema auch in der Praxis beispielsweise oder wo wir hier auch schon häufiger drüber gesprochen haben, wenn es um das Thema der Herzratenvariabilität geht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, die elektrische Aktivität am Herzen nicht in der EKG, also zwar schon EKG-Genauigkeit, aber es geht mir jetzt nicht um ein EKG, ein Elektrokardiogramm, das geschrieben wird, sondern es geht erstmal nur um die Unterschiede der elektrischen Herzaktivität von der einen Aktivität zur nächsten Aktivität. Und die sollte variabel sein und die lässt sich angeben in der sogenannten Herzraten- oder Herzfrequenzvariabilität. Und hier sollte es immer schöne Unterschiede geben. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet eine höhere Variabilität, das wird gemessen in Millisekunden als Standardabweichung. Eine höhere Variabilität bedeutet eben auch, dass das vegetative Nervensystem, vereinfacht ausgedrückt, besser anspringen kann. Ja, und man mit Stress vielleicht besser umgehen kann und ähnlichem. Und da ist der Unterschied, wenn ich meine linke zur rechten Hand unterscheide, dass sich hier die Werte enorm unterscheiden. Aber das hat noch nicht mal etwas mit den Messsensoren zu tun, sondern mit dem Zeitpunkt. Ja, der eine Tracker, Apple beispielsweise, misst typischerweise stündlich eine Herzratenvariabilität. Und Whoop misst einmal pro Tag und zwar immer in der Nacht und meistens immer in der Tiefschlafphase. Also auch hier gibt es natürlich nicht nur an der, also es ist ja die eine Überlegung, die man vielleicht hat, so Sensorengenauigkeit oder ähnlichem, sondern vor allen Dingen auch Messzeitpunkt, wann findet etwas statt. Und es ist nicht etwas, was ich von außen steuern kann. Also ich kann jetzt nicht dem einen Gerät heute sagen, okay, jetzt bitte eine HRV-Messung machen, sondern das passiert automatisch und läuft mit. Und liefert so letztendlich Daten und dann sieht man ganz klar deutliche Unterschiede in den Messwerten.
So, bevor wir uns gleich nochmal anschauen, was es für Variables gibt und was wirklich auch mittlerweile gut gemessen werden kann und was vielleicht nicht so gut, müssen wir an dieser Stelle auch nochmal eine kuriose Warnung aussprechen, ist mir bei der Recherche untergekommen. Es gibt einen Fall und wahrscheinlich gibt es mehrere, aber einen dokumentierten und öffentlich vorgetragenen Fall, dass ein Ehepaar zwei Variables miteinander connected hat, weil sie immer gemeinsam Sport gemacht haben und sich sozusagen gegenseitig auch pushen wollten, wer verbrennt mehr Kalorien, wer macht mehr Schritte, wer ist beweglicher. Und das Problem war, dass der Mann von den beiden immer wieder mal auch auf Geschäftsreise war und dann hat seine Uhr plötzlich mitten tief in der Nacht um 3 Uhr, 2 Uhr heftigsten Kalorienverbrauch und heftigste Aktivität angezeigt. Und Matthias lacht schon, also es kam dann also raus, dass er seine Frau betrogen hat, dass er fremdgegangen ist mit irgendeiner Arbeitskollegin und immer nachts haben die sich dann halt im Hotel getroffen und er kam in große Erklärungsnot, weil seine Frau immer wieder halt Push-Nachrichten nachts bekommen hat auf ihre Watch, wo stand, hey, dein Buddy ist gerade total aktiv, der verbrennt gerade Kalorien. Go, du musst auch mitmachen, ja, so. Und dann hat sie natürlich irgendwann zur Rede gestellt, gesagt, sag mal, was machst du eigentlich immer nachts zwischen 2 und 3 Uhr? Warum ist da so eine Attacke? Naja, so, also, das nur mal am Rande. Jetzt wollen wir also mal gucken, Matthias, die Variables, wir nehmen die mal so ein bisschen auseinander. Es gibt Dinge, die wir am Körper tragen. Also eine Uhr ist, glaube ich, das meist verbreitete Variable. Du hast mir vorhin schon gesagt, die Apple Watch ist die meist verkaufte Uhr der Welt. Nicht jetzt nur als Variable oder als digitale Watch, sondern generell, wenn wir von verkauften Uhren sprechen weltweit, ist die Apple Watch auf Platz 1. Ein riesiger Erfolg, mit dem am Anfang übrigens viele gar nicht so gerechnet haben. Das ging erstmal relativ schleppend los und der Hype war gar nicht so groß. Vielleicht auch, weil die ersten Generationen noch nicht so genau und nicht so stark waren, wie natürlich jetzt die etwas neueren Modelle. So, dann gibt es Wearables, die trage ich am Finger, also so ein Ring, ja, der also sehr nah sozusagen an diesem Ring oder Zeigefinger sitzt und dort mit verschiedenen Sensoren verschiedene Sachen trackt. Dann gibt es natürlich Tracker, die ich ja sogar in die Haut connecte. Ich meine, du hast auch mal einen Blutzucker-Tracker mal eine Zeit lang getragen. Ja, wie funktioniert das? Tut das weh? Kann ich damit duschen? Wie läuft das ab?
Genau, eigentlich kommen diese Glucose-Tracker und dafür sind sie auch eingesetzt und sind Teil der Therapie für Menschen mit einem insulinpflichtigen Diabetes. Typischerweise Typ 1 Diabetes, kann aber auch sein, dass es im Kontext eines Typ 2 Diabetes mellitus dazu kommt. Und ich habe eine kontinuierliche Kontrolle. Man muss sich vorstellen, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr ausreichend Insulin produziert, muss ich ja immer abschätzen, okay, was esse ich, wie ist mein Blutzuckerwert im Ausgang, wie viel spritze ich mir, ist es ein Depot oder direkt Insulinpräparat oder wie auch immer. Und normalerweise misst man den Glukosewert im Kapillarblut an der Fingerbeere. Das kennen die meisten, die schon mal irgendwie, ob es in der Apotheke oder zu Hause schon mal, dass sich da so einen kleinen Pieks mit so einer Lanzette reingegeben haben und dann so einen Tropfen Blut raus und dann hat man den Blutzuckerwert. So, das ist natürlich aufwendig. Jedes Mal muss man sich wieder penetrieren, mehrfach am Tag. Man muss das überprüfen. Und diese dauerhaften Messungen, diese Glucose-Tracker sind dafür vorgesehen. Die sitzen nicht in den Gefäßen drin, sondern sitzen quasi im Gewebe. Zwischendrin ist eine kleine, sehr dünne Nadel, bringt man eben mit auch so einer Art Stempel an. Viele haben das vielleicht auch schon mal gesehen, ist ein runder, vielleicht so im Durchmesser 2 cm, 3 cm rundes Gerät, weiß.
Wie so ein 5-Pfennig-Stück eigentlich von der Größe.
Naja, noch ein Ticken größer. Also wenn wir jetzt schon von in D-Mark-Zeiten sprechen, wahrscheinlich eher so wie so ein 2-Mark-Stück. Würde ich eher einstufen. Nicht 1 Mark, eher 2-Mark-Stück. Aber nicht 5 Mark. Von der Orientierung sticht also hinterm Oberarm ein und wird dann meistens nochmal überklebt oder hält auch erstmal für sich und damit kann man duschen und abtrocknen und wie auch immer.
Aber ja. diese Nadel, dieser Dorn, der ist da die ganze Zeit drin, merke ich den nicht? Drückt
Nein,
der nicht?
Der ist, wenn man sich das anschaut, ein paar Millimeter lang, sehr dünn und geht in das Zwischengewebe rein. Achtung, nicht in die Blutbahn. Da ist ja, vor allen Dingen, wenn ich von oben rein steche, bin ich auch noch nicht im Gefäß drin, sondern er geht quasi ins Gewebe rein und misst dann von dort aus in der interstitiellen Flüssigkeit, also in den zwischen den Gefäßflüssigkeiten, könnte man sagen, nicht direkt im Blut, die Blutglucose. Und dieser Zuckerwert wird quasi automatisch entweder auf dem Gerät, heutzutage in der App, in Smartphone, überspielt. Und dann kann ich eben mit beobachten, wie sich das entwickelt. Für Patientinnen und Patienten mit insulinpflichtigem Diabetes super hilfreich, wertvoll. Was das wirklich abnimmt an Informationen, auch Sicherheitswarnungen, dass man sagt, okay, der Blutzuckerspiegel geht zu hoch oder geht zu niedrig. All solche Sachen kann man mit einstellen. Und ja, wir wissen, wir haben auch schon häufig darüber gesprochen, dass der Glucose-Insulinstoffwechsel ein großes Thema unserer Zeit ist. Auch noch lange bevor man einen Diabetes entwickelt oder eben aus Autoimmunerkrankungen Typ 1 Diabetes entwickelt hat. Mhm. Und man eben schon überlegt, naja, wie ist denn mein Blutzuckerspiegel morgens, abends, in nüchtern Phasen und so weiter. Jetzt gehört mit dazu, dass die Werte durchaus ein bisschen unterschiedlich sind im Sinne von der Kapillarblutmessung, teilweise auch höher sind. Und richtig gut funktioniert es halt beim Menschen, wo das System aus der Bahn geraten ist. So ehrlich muss man das an der Stelle konstatieren. Es ist nicht dafür vorgesehen, für gesunde Menschen eigentlich das dauerhaft zu tracken. Ich weiß, dass es Firmen gibt, die das gerne mitgeben wollen. Aber wir haben auch eine bisschen Phasenverschiebung von, ich habe etwas gegessen und der Blutzuckerspiegel steigt erst etwas später an. Und wir sehen enorme, auch bei, aus jüngeren Daten heraus, enorme Messungenauigkeiten bei gesunden Menschen mit einem funktionierenden Glucose-Insulin-Stoffwechsel. Nichtsdestotrotz ist es ein, finde ich, nach wie vor auch interessantes Thema, um mal einen gewissen Einblick zu bekommen. Es aber steht ja nicht an erster Stelle, dass das jeder unbedingt die ganze Zeit machen muss.
Du hast es ja getragen. Wie genau. War dein persönlicher Eindruck von dem Ding? Hat's dir geholfen? War das präzise? Hat es dir irgendeinen Mehrwert geliefert oder warst du eher enttäuscht?
Ich muss an der Stelle gestehen, dass ich, wenn ich dann so Tracker teste, die natürlich auch bewusst etwas ausreizen möchte. Also nicht nur, okay, ich trage das mal 2 Wochen und schau mal, was passiert. So, das heißt, Erkenntnisgewinn auch dessen, was physiologisch schon auch nachvollziehbar ist. Aber zum Beispiel, wie entwickelt sich mein Blutzucker beim nüchternen Training, High-Intensity-Training beispielsweise? Das ist ein super spannender Effekt gewesen, dass ich von meinem nüchternen Blutzucker über das Training eine extreme Glukosespitze erzeugt habe. Ich weiß, das habe ich dir in einem anderen Kontext schon mal erzählt gehabt. Also schießt mein Blutzuckerspiegel hoch. Eigentlich sah es so aus, als ob ich irgendwie eine Cola getrunken hätte oder ähnliches. Aber was sehr sinnvoll ist oder nachvollziehbar ist, weil intensive Stressaktivität sorgt letztendlich für die Stresshormonausschüttung zur Bereitstellung von Glukose, Mobilisation aus den Reserven. Ich habe jetzt erstmal nichts zugeführt von außen und dann steigt der Blutzuckerspiegel an, sinkt danach auch wieder. Ich habe das getestet mit unterschiedlichen Mahlzeitenkombinationen, auch ein spannendes Thema. Wie wirkt sich das aus? Quasi die Mahlzeitenkomponenten in Timing, in der Kombination miteinander. Also nicht nur eine reine Zuckerquelle, sondern eben mit Fett und Eiweiß in der Kombination mit dabei zu haben. Wie unterschiedlich bewegt sich das? Menge habe ich getestet. Und habe eben schon auch gemerkt, was man im Alltag vielleicht auch schon mal spürt, dass man doch irgendwie in so eine Art, ich will nicht sagen Fressnarkose kommt, aber so müder wird, vielleicht nach einer extremeren Mahlzeit, größere Menge oder ähnlichem. Und dann sieht man diese Blutzuckerbewegung und die entsteht nicht in dem Anstieg, sondern dann eigentlich in diesem Abfallmoment, wo dann auch Insulin mit dazukommt. Das sind meine Erkenntnisse daraus. Wie gesagt, ich fand das ganz interessant und am Ende kriegt man über die längere Messung natürlich auch ein Ergebnis bei den Werten in der Einschätzung und da kommen wir wieder auf einen ähnlichen Punkt mit zurück, dass wir einen Einblick bekommen, wie der Langzeitblutzuckerwert ist, also HbA1c. Wir haben immer noch keinen Einblick darin, wie sich Insulin in der Zeit natürlich entwickelt.
Also es ist immer am Ende eine gewisse Unschärfe natürlich dabei. Das schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an, aber wir wollen nochmal so einen Überblick geben. Also die Alleskönner, habe ich schon gesagt, sind die Watches. Ja, da gibt es x verschiedene Anbieter und Marken und im Grunde messen alle relativ, sagen wir mal, standardmäßig das Gleiche. Es gibt dann ein paar, die noch mit KI und mit irgendwelchen Algorithmen bestimmte Dinge kombinieren können und daraus Ableitungen machen. Das geht mal besser, mal schlechter. Smart Ringe haben wir gesprochen, Fitnessarmbänder, das ist quasi nochmal so eine Light-Version. Meistens haben die auch kein eigenes Display im Vergleich zu den Watches, sondern sind dadurch auch irgendwie, sagen wir mal, nicht so empfindlich. Man kann nicht irgendwo ein Display kaputt schlagen im Fitnessstudio oder man kann irgendwie beim Baden oder Duschen das Ding irgendwie ersaufen. Es ist also quasi ein relativ robustes Teil. Da gibt's ja vor allem natürlich den Fokus auf Bewegung, auf Bewegungsabläufe, auf Schlaf, auf Herzfrequenz. Brustgurte, auch ein spannendes Thema, sieht man bei professionellen Sportlern auch im Fernsehen ab und an, wenn Marathon oder so gelaufen wird, dass die so einen Brusttracker haben und irgendwie ihre Herzfrequenz testen können. Ist das nochmal von den Werten stärker, weil zum Beispiel näher am Herz, näher am Torso, als wenn ich jetzt am Handgelenk was trage? Oder was ist der Vorteil von so einem Brustgurt?
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Natürlich ist ein Brustgurt, und das kennen viele auch noch aus den Zeiten, bevor es diese Smartwatches gab, einer der bekanntesten Hersteller in dem Bereich ist Polar, die quasi sehr früh mit auch Brustgurten und einer genaueren Messung begonnen haben. Für viele immer auch nervig gewesen, dass man gesagt hat, okay, ich brauche dann irgendwie eine Uhr und ein Brustgurt. Früher waren die Systeme auch getrennt. Es gab nochmal spezielle Schrittzähler zum Laufen, die man sich an die Schuhe gemacht hat. Die Zeiten sind quasi etwas vorbei. Aber die Genauigkeit ist schon wichtig. Die meisten Tracker, das muss man relativ klar sagen, Smartwatches, Screenless Tracker, also ohne Bildschirm, also die Armbandvarianten, sind mit in der Messgenauigkeit bei dem Thema Ruhepuls und Herzfrequenz bei gleichmäßiger Ausdauerbelastung relativ gut, ziemlich genau, könnte man auch sagen. Aber die Herzfrequenzen bei bestimmten anderen Belastungssituationen, also explosivere Trainings, Krafttraining, Sprint und so weiter, Radfahren gehört auch mit dazu, Kältereize, da lässt das Ganze so ein bisschen nach. Am Handgelenk gemessen. Und der Brustgurt ist und bleibt dort einfach genauer, präziser, schneller mit dabei, weil es quasi gerade mit Blick auf Herzfrequenz die Information natürlich näher am Herzen bekommt. Und zum Verständnis, diese meisten Tracker, das kennen auch die, die schon mal drunter geschaut haben, dass es da immer mal so wild rumleuchtet und es so, ja, wie so Linsen oder ähnliches aussieht. Der Grund ist, dass es sich um photoplethysmographische Messungen handelt. Also Licht wird in die Haut gesendet und daraus wird Information rausgeholt. Jetzt können wir uns bewegen, dass natürlich Sitz eines Bandes oder einer Uhr, sitzt die jetzt locker oder sehr stramm, beeinflusst das vielleicht auch die Durchblutungssituation. Wie ist meine Bewegung mit den Armen? Natürlich einen Einfluss darauf nimmt. So, von daher ist auch die Ergänzung mit einem Brustgurt durchaus sinnvoll. Und je genauer wir Messwerte haben wollen, desto mehr kommen wir auch in Richtung des Goldstandards. Also der Brustgurt ist noch nicht der Goldstandard, aber die EKG-Abnahme bei bestimmten Messungen natürlich dann eher. Man hat aber kein EKG-Gerät mit dabei und klebt sich unterschiedliche Pole am Körper auf. Das ist dann eher etwas, was wir in der medizinischen, therapeutischen Praxis finden.
So, dann gibt es diese Continuous Glucose Monitors, CGM, das hast du gerade schon beschrieben, das war das Ding, was du im Arm hattest. Auch spannendes Thema Biosensor Patches, also das sind eine Art Pflaster, die werden direkt auf die Haut geklebt, haben aber eben nicht diese Nadel, wenn ich es richtig verstehe, sondern haben andere Sensoren, die auch über Spannung, über verschiedene Messtechniken, beispielsweise Herzfrequenz, Temperatur ablesen können, Atemfrequenz tracken können. Dann gibt es, finde ich auch spannend, Wearables im Ohr. Ja, warum im Ohr? Was ist im Ohr nochmal anders als an anderen Körperstellen?
Ja, Ohrmessung ist auch nochmal mit ein Thema, was mehr und mehr eine Rolle spielt. Der Gehörgang oder auch die Ohrmuschel an sich, das ganze System ist gut durchblutet. Auch hier habe ich eine gute Abdeckung von diesen optischen Sensoren. Ich habe vielleicht auch stabilere Signale als eben am Handgelenk. Ne? Also es ist so ein bisschen, welchen Ort nimmt man im Idealfall? Gleichzeitig muss man aber Kontraseite natürlich auch mit betrachten. Ich habe halt dann ständig etwas mit dem Ohr, muss man sich überlegen, ob das für einen so passend ist. Weil unterm Strich, das schon mal vorweg natürlich wichtig ist, wenn man auf solche Daten zurückgreift, dass wir eine kontinuierliche Messung mit dabei haben. Das ist eigentlich die größte Besonderheit, dass man selbst bei Ungenauigkeiten vielleicht Trends erkennen kann, die auch im therapeutischen Kontext, im medizinisch-therapeutischen Kontext auch interessant werden können, weil wir einfach Entwicklungen mit betrachten. Ob nun von einer definierten Zielerreichung, Schrittzahlen beispielsweise, Herzfrequenzentwicklung, Belastungsintensitäten und sowas eben im Verlauf mit begutachten zu können, Trends erkennen zu können, dafür ist es geeignet. So, und wenn ich natürlich immer etwas im Ohr habe, könnte es schwierig werden. Der Vorteil ist aber, wir haben hier auch eine bessere Herzfrequenzmessung im Ohr direkt. Wir haben die Bewegungsartefakte nicht und dann potenziell vielleicht auch eine genauere HRV-Messung. Wäre auch nochmal mit eine Überlegung. Und das kennen einige schon, die Kinder haben, dass man sehr gut die zentrale Körpertemperatur im Ohr ablesen kann. Und Körpertemperaturmessung ist auch etwas, was viele Geräte mit dabei haben. Aber logischerweise, wenn ich es am Handgelenk trage oder auch am Finger, habe ich eine Hautmessung. Ist auch eine Sensormessung, die quasi eine Temperaturentwicklung identifizieren kann. In bestimmten Vorinfekten oder während Infekten kann eben die Körpertemperatur der Haut sich etwas verändern. Aber natürlich im Ohr könnte es etwas genauer sein, weil ich hier einfach mit direkten optischen Signalen auf das Trommelfell auch ein gutes Temperaturergebnis mitbekommen kann. Das könnte ebenfalls mit eine Rolle spielen. Und auch Schlaf- und Stressmonitoring könnte tendenziell vielleicht hier noch bessere Ergebnisse liefern. Für die dauerhafte kontinuierliche Messung schwanke ich so ein bisschen, ehrlicherweise. Mhm.
So, wir gehen nochmal die Liste weiter durch. Smart Clothing, also Wearables oder Sensoren, die in die Kleidung direkt integriert sind. Gut, da stelle ich mir natürlich immer die Frage, auch für Sportler, ja, dann brauche ich natürlich viele, 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 viele Tracker, weil ich ja auch die Kleidung wechsle. Ich trage ja nicht immer das gleiche T-Shirt. Aber gut, vielleicht wenn ich sag mal, wenn ich Fahrradfahrer bin oder für ein Triathlon trainiere, habe ich vielleicht doch irgendwie ein, zwei Outfits, die ich immer anhabe und dann sind da die Tracker wahrscheinlich fest verbaut. Smart Shoes oder Einlegesohlen, ja, also auch da gibt es natürlich Anbieter, die zum Beispiel das Gangbild analysieren. Die gucken also, ja, laufe ich gerade, hinkt ein Bein irgendwie hinterher, wie ist meine Lauftechnik, wie ist die Druckverteilung, habe ich auf beiden Füßen links und rechts den gleichen Druck, habe ich ein bestimmtes Schrittmuster. Finde ich spannend, vor allem eben auch bei Leuten, die sich da entweder optimieren wollen aufgrund von sportlichen Aspekten oder die vielleicht ein Problem damit haben, dass sie irgendwie kein gutes Gangbild haben oder verschieden lange Füße oder sowas.
Aber darf ich da auch,
na klar.
Ich finde das auch spannend, nochmal, aber da haben wir genau den Aspekt, den ich als schon mal wirklich einen wichtigen Kritikpunkt sehe, neben dem, ich verlasse mich nur auf die Daten und höre nicht mehr auf mich selbst und vielleicht auch einen stressenden Faktor, der eine Rolle dabei spielt, ist, nur weil draufsteht, hier kannst du dein Gangbild analysieren, keine adäquate Gangbildanalyse unbedingt gegeben. Ne? Also ich will den Herstellern jetzt da noch nichts unterstellen, aber ob das wirklich eine Genauigkeit hat, die man in einer richtigen Goldstandardanalyse, Laufbandanalysen und ähnlichen mit erzeugen könnte und erkennen könnte, damit gegeben ist, weiß ich nicht, weil die Daten dafür ehrlicherweise nicht vorhanden sind, dass man sagt, okay, das kann ich 1:1 daraus ableiten. Und von daher, ja, optimieren auf der einen Seite. Aber wenn dann die Information ist, ja, du musst, ich weiß ja nicht genau, die Tracker kenne ich nicht so hundertprozentig genau, aber du musst jetzt mit deinem Fuß anders auftreten oder musst dies und jenes anders machen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Ergebnisse das wirklich hergeben können und diese Empfehlungen dann auch wirklich hilfreich sein können.
Ja, es ist wirklich ein schmaler Grat aus, was funktioniert und was gibt mir eben diese Illusion oder was führt mich vielleicht auch einfach auf einen falschen Weg. Weiter geht's in unserer Liste. Neurowearables. Klingt erstmal so, als wenn man sich in den Kopf, ins Gehirn irgendeinen Chip einsetzt, ist aber so natürlich nicht gedacht, ist also auch etwas, was nicht wehtut, sondern es ist zum Beispiel ein Stirnband, was man trägt und was speziell EKG oder EEG misst, Gehirnaktivität, was auch die Aufmerksamkeit stärken soll, so versprechen einige, oder was dir beim Meditieren helfen kann. Das sind aber eher noch Nischenprodukte, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und ein bisschen liest, das ist schon spannend, was auch Gehirnströme, elektrische Ströme im Gehirn, im Kopf, wie die also auch von außen gemessen, getrackt werden können und was man daraus eben auch mit KI und bestimmten Algorithmen ableiten kann, was im Kopf in bestimmten Phasen beispielsweise los ist. Finde ich ein spannendes Thema. Ich glaube, das wird auch in Zukunft wahrscheinlich ein größerer Markt, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich meine, EEGs werden typischerweise im medizinischen Kontext sehr häufig geschrieben. Natürlich können wir daraus ableiten, welche Hirnwellenaktivität, welches Stadium, ob nun im Schlaf beispielsweise oder in bestimmten Situationen Auswirkungen darauf haben. Hier ist aber auch wichtig, dass es typischerweise eine Ruhemessung ist. Das heißt, wenn ich das die ganze Zeit unterwegs trage, werde ich sehr viele Artefakte haben, also Ungenauigkeiten in der Messung, ist ja relativ klar. Und ich bin bei dir, dass wir jetzt hier irgendwann wahrscheinlich dann auch KI benötigen werden, um eine präzisere und genauere Interpretation zu haben. Natürlich habe ich keinen tiefen Einblick in jede einzelne Mess- und KI-Gestaltung, aber es ist auch zu früh, glaube ich, im Moment zu sagen, naja, ich brauche einfach nur irgendeine KI und die interpretiert mir schon diese EEG-Daten und dann habe ich da schon die besten Ableitungen draus. Also es ist eigentlich schon, was ich eher medizinisch, gerade neurologisch, hoheitlich einordnen würde, dass sich jemand in der Interpretation damit auch wirklich auskennt. So, und das ist der nächste Punkt. Das heißt, ich lasse eine KI drüber laufen. Sind extrem viele Datensätze drin, mit denen das abgeglichen werden kann, wo relativ genau nachher im Idealfall gesagt werden kann, okay, welche Hirnströme oder was auch immer an anderen Messwerten haben wir hier und welches Muster sehen wir da raus beispielsweise, ob nun Stressmuster oder Schlafprobleme oder spezifisch hier vielleicht dann auch Informationen über Tiefschlaf, REM-Schlafphasen genauer zu bekommen. Ich finde es nochmal super spannend. Wir müssen es nicht so dystopisch betrachten im Sinne von, okay, eine Sache an der Stirn, irgendwas in den Ohren, dann noch was im Mund. Jede Öffnung ist irgendwie mit irgendeinem Sensor versehen. Aber wir müssen natürlich irgendwo mal anfangen. Und das, was du eben sagtest, auch mit der Kleidung, das ist nicht neu. Das gibt es schon seit den Nullerjahren als mindestens mal Überlegung und auch die ersten Tests, dass man sagt, man hat Sensoren in der Kleidung. Und wie du richtig sagst, brauche ich ja ganz schön viele Tracker. Aber nachher ist natürlich die Frage, wie wird das abgegriffen? Habe ich das beispielsweise an einem Kleidungsstück, was sehr eng am Körper anliegt? Habe ich da erstmal nur Sensoren und baue mir vielleicht den Haupttracker in jedes dann einfach mit rein? Wäre ja auch eine Überlegung mit dazu. Und das gibt es auch schon. Ne? Auch sowas wie Whoop nutzt das eben nicht nur am Handgelenk, Oberarm, man kann das in Kleidung mit reinstecken. Also da merkt man schon, Da gibt es Möglichkeiten. Und je mehr das trendet und je höher die Zahlen werden, desto mehr Entwicklung entsteht unter Umständen auch daraus. Wir werden auf der einen Seite dann natürlich aber auch gläserner, was diese Informationsweitergabe mit angeht. Und wir wissen noch nicht genau, wer und wann und wie man vielleicht Zugang dazu bekommt. So spannend ich das aus einer therapeutischen Perspektive finde, Langzeitdaten von Menschen zu haben, was neu ist, wissen wir aber nicht, was es bedeutet, wenn wir diese Daten haben und diese Datensätze vielleicht verkauft werden oder dass Krankenversicherungen sagen, hey, mach das doch mal, track das, wir haben hier ein Gerät, das für uns validiert ist und diese Daten spielst du uns zu und daran berechnen wir deinen Versicherungssatz beispielsweise. Ja, und dann würde es natürlich sehr gläsern werden, was es bedeuten würde, wenn all diese Daten rübergespielt werden. Und jetzt, dann sind wir auch nicht mehr in irgendwelchen Optimierungswahngedanken, sondern dass diese Informationen mehr und mehr eine Rolle spielen. Und was das mit Menschen und der Gesellschaft macht, weiß ich noch nicht genau.
Ja, aber das ist ein spannender Punkt und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also wie haben früher Forscher gearbeitet? Früher klingt jetzt so lange weg, aber schauen wir 20, 25 Jahre zurück. Es gab einzelne Studien, es gab vielleicht einige hundert oder vielleicht auch mal 1000 Teilnehmer. Es gab relativ wenige Messungen über wenige Wochen. So, und was haben wir jetzt? Wir haben, habe ich gerade gesagt, über 600 Millionen verkaufte Wearables allein im vergangenen Jahr. Da entstehen natürlich Milliarden von Messpunkten pro Tag. Allein die großen Anbieter Apple, Garmin, Fitbit, Whoop, Aura, Samsung und Co., die sammeln also von Millionen Menschen kontinuierlich Daten über Herzfrequenz, Ruhepuls, Schlaf, Bewegung, HRV, Temperatur. Was haben wir noch? Sauerstoffsättigung, Trainingsintervalle, Stressindikatoren. Da entsteht natürlich ja eine, also ich sag mal sowas wie eine gigantische Gesundheitsdatenbank, die es in der Menschheitsgeschichte so noch nie gegeben hat. Ja, also das Verhalten von so vielen Millionen Menschen im Grunde dauerhaft, fast in Echtzeit, permanent 24 Stunden täglich über Jahre unter realen Alltagsbedingungen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Häufig waren ja früher diese Forschungen eher, ja, die Leute mussten auch irgendwo hingehen oder haben spezielle große, komplizierte Geräte bekommen. Heute habe ich so einen Tracker und vergesse nach 2 Tagen, dass ich den am Handgelenk habe. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Was gibt's da für Erkenntnisse? Hilft das auch irgendwo tatsächlich gute Sachen damit zu machen? Also werden Krankheiten vielleicht Jahre früher jetzt erkannt? Kann man Entzündungen, Infekte, Übertraining, Schlafmangel, Stress, ist das insgesamt etwas, wo du sagst, das hilft einer großen Gruppe von Menschen durchaus gesünder zu leben?
Ja, definitiv. Also ich meine, die Verwendung solcher riesengroßen Datensätze, die wir so noch nicht hatten, nicht nur von einer einzelnen Person, sondern wirklich von ganz vielen Menschen, lässt, wenn die verarbeitet werden, natürlich Trends zu, Erkenntnisse zu, die vorher so noch nicht gegeben waren oder wo auch die Daten nicht so eindeutig waren. Ja, also beispielsweise so Themen wie Schlafdauer und Sterblichkeit, bestimmte Bewegungsmuster und Herz-Kreislauf-Risiko. Das Thema HRV-Messung, ne, gerade so diese Ruhemessung in der Nacht mit Stressbelastung. Auswirkungen von Alkohol auf den Schlaf und die Regeneration. Einfluss von Schichtarbeit beispielsweise. Und klar sind bestimmte Überlegungen und Erkenntnisse dazu durchaus gegeben, aber jetzt habe ich das ja nicht nur für mich individuell, wo man bei mir selbst sehe ja auch, okay, ich merke, heute war die Nacht kürzer, das hat eine gewisse Auswirkung auf meine Regeneration und es fühlt sich auch dementsprechend an. Dann habe ich das über einen gewissen Trend bei mir selbst, aber jetzt stellen wir uns vor, da kommen Millionen Datensätze zusammen und dann habe ich natürlich etwas, was man alleine auch gar nicht verarbeiten kann. Jetzt kommt natürlich diese große Datenmenge in Kombination mit auch künstlicher Intelligenz zusammen und ich kann Trends vielleicht erkennen und kann natürlich nicht nur für mich selbst, sondern auch in der Volksgesundheit oder in der Gesellschaft natürlich Trends unter Umständen auch perspektivisch damit ableiten. Und nochmal, ich finde den Aspekt mit Blick auf der individuellen Ebene natürlich super wichtig und spannend. Nicht nur, dass wir neuere Testmethoden bei einer Einmalmessung mit dabei haben, sondern wirklich für die Individualisierung, für die personalisierte Medizin und Gesundheit, haben wir dann wirklich Möglichkeiten, diese Trends erkennen zu können. Es wird auch neuere Techniken geben, jetzt, wo es schon gut funktioniert, bei dem Thema Ruhepuls beispielsweise. Es gibt so Themen rund um Blutdruckmessung. Auch das ist interessant und am Werden. Mit mehr Informationen und mehr Daten wird es wahrscheinlich auch eine höhere Genauigkeit am Ende des Tages dabei geben. Und dann erkenne ich natürlich für mich persönlich auch meine Trends und meine Entwicklung. Und das nicht nur in 2-3 Wochen, sondern über Jahre hinweg. Und der andere Teil ist sicherlich noch, auch das, glaube ich, wird ein spannender Aspekt sein, Krankheiten wirklich Jahre früher erkennen zu können. Also auch da, wo wir heute in der, wenn man sich Studien zu dem Thema anschaut, die Epidemiologie, die Ursachen, warum entsteht etwas, haben wir immer wieder, ne, Bewegungsverhalten, Herzfrequenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entzündliche Situationen, was auch immer, Schlaf. Die Dinge laufen ja schon sehr zusammen, aber jetzt könnte man ja wirklich einen Trend erkennen. Und wenn ich plötzlich merke, da entwickelt sich etwas über Monate hinweg, weniger Schlafen, höhere Herzfrequenz, Stressbelastung und so weiter, kommt zusammen, lässt sich vielleicht ein gewisser Trend ableiten. Das muss man aber auch aus ethischer Sicht und auch gesellschaftlich sich überlegen, was das bedeutet. Auf der einen Seite, okay, ich habe hier einen Trend, wie reagiere ich selbst individuell darauf? Oder wird es irgendwann dazu kommen, und das soll gar nicht so dystopisch klingen, aber kommt es irgendwann dazu, dass jemand Drittes sich diese Daten nimmt und sagt, hey, du bist ja bei mir beispielsweise versichert und ich sehe, dass dein Lebensstil sich hier ganz komisch entwickelt und das Risiko steigt, und ich kann dir das sehr genau statistisch dann irgendwann belegen, und um genau diesen Faktor steigt dann auch eine Versicherungssumme beispielsweise oder der Beitrag, den man bezahlen muss. Das soll gar nicht, wie gesagt, nur negativ und nur gläsern klingen, aber natürlich ist das auch ein Thema, auf das wir perspektivisch schauen müssen. So aus einer datengetriebenen, auch gesundheitswissenschaftlichen Perspektive ist es natürlich interessant und vielversprechend, um schnell auch an Informationen zu kommen und an Datensätze, die in dem Umfang so noch nie gegeben waren.
Würdest du sagen, wir sammeln mit diesen Wearables gerade die größte Gesundheitsdatenbank der Menschheitsgeschichte und könnten damit tatsächlich die Medizin der Zukunft verändern?
Na, erstmal, dass dieser Zugang quasi dazu besteht. Jetzt ist eher der Kritikpunkt für mich daran, wie genau sind die Werte, wie sinnvoll sind die Werte, wie gehen einzelne Menschen damit um, aber ja, erstmal haben wir kommt wieder der Sammler und Fischer in uns hervor. Wir sammeln erstmal unfassbare Datenmengen, was es so im Vorfeld noch nicht gab. Und eine einzelne Person könnte auch jetzt nicht daraus berechnen, was das dann bedeutet. Das ist wirklich eine Thematik, die dann KI betreffen wird, um hier Dinge abzuleiten, über die wir so noch gar nicht nachdenken können, wo wir vielleicht Hypothesen haben, aber es darüber verifizieren können. Und es ist meines Erachtens definitiv ein Teil der Medizin der Zukunft, aus unterschiedlichen Perspektiven, für einen individuell. Politisch ist es hochinteressant, ne, wenn wir über steigende Kosten, längeres Leben auf der einen Seite sprechen, aber auch längere Krankheitszeiten, dann ist dieses Thema der Prävention hier eben nicht nur, ich empfehle dir das so und so, schlafe ausreichend beispielsweise, mach das mal so und so, sondern wirklich etwas, was überprüft werden könnte. Und dass das ein Teil werden wird, ist sehr wahrscheinlich, das glaube ich schon. Und im Moment ist es aber kapitalistisch getrieben, das kann man ja auch relativ klar sagen. Ich finde es cool, so einen Tracker für mich zu haben, ich nutze das mal, dann probiere ich das aus, ich finde es schön oder ich möchte damit ein Zeichen setzen für mich selbst. Und am Ende ist man auch Teil des Ganzen.
So, Matthias, abschließend wollen wir nochmal eine Einschätzung geben. Also wir haben relativ gut, glaube ich, gezeigt, was es für Tracker gibt, welche Messpunkte genommen werden. Lass uns nochmal von dir eine kurze Einordnung. Welche Messwerte würdest du sagen, sind qualitativ mittlerweile sehr gut und auch wirklich verwendbar? Und welche Messwerte sind eher geschätzt oder hochgerechnet oder eben nicht so genau? Worauf sollte ich mich nicht verlassen, wenn ich so einen Tracker habe? Und wo kann ich durchaus sagen, das funktioniert ziemlich gut?
Das sind die Punkte, die auch wirklich auch untersucht worden sind im Vergleich zu unterschiedlichen Trackern, weil immer wieder die Frage im Raum steht, wie genau ist es denn eigentlich? Und natürlich gibt es anhand der Verwendung des Gerätes auch Ungenauigkeiten. Also nur weil ich ein teures Gerät mit Abo habe, heißt es noch nicht, dass das gut funktioniert. Das heißt, wie gut liegt das am Handgelenk an? Ist das zu locker? Passt ein Ring richtig? Liegt der Brustgurt richtig an? Das sind alles Faktoren, die das natürlich auch mit beeinflussen. Wenn das gegeben ist, darauf wollte ich hinaus, das müssen wir immer so ein bisschen als Grundvoraussetzung nehmen, dann funktioniert die Genauigkeit gut bei dem Thema Ruhepuls. Sei es auch sowas wie nächtliche Ruhepulsmessung, Herzfrequenz bei gleichmäßiger ausdauernder Bewegung, Schrittzahlen sind bei den meisten Geräten sehr gut, Schlafdauer, nochmal explizites Thema Schlafdauer, weil in der Qualität REM- und Tiefschlafphasen wird das aus unterschiedlichen Parametern berechnet und solche nächtlichen Trends, HRV, Herzratenvariabilität, Ruhepuls, Atemfrequenz. Da ist es relativ gut. Also mittelmäßig ist es eher bei den Themen rund um Herzfrequenz bei anderen Sportarten, Radfahren, Krafttraining, High-Intensity-Training. Die Sauerstoffsättigung ist auch im Regelfall ja vielleicht auch gar nicht so stark notwendig, aber als Orientierung ist es in Ordnung, aber am Handgelenk funktioniert es eben nicht so gut. Die meisten kennen, das ist eigentlich auch diese optische Messung mit so einem Fingerclip, den man sonst eigentlich mit dabei hat, ob das am Handgelenk gut funktioniert, ist eher so mäßig. So, und dann geht es weiter. Sauerstoffverfügbarkeit, also VO2 Max, ist ein Schätzwert, der einen Trend mir vielleicht auch geben kann, ne, je nach Belastung und Intensitäten und Belastungszonen, wo sich das hinentwickelt. So Themen rund um Stress und Recovery Scores vor allen Dingen, die von manchen Firmen rausgegeben werden, das sind Interpretationen auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Das ist ein Trend, den man sich hier auch mit anschauen kann, aber nagelt euch nicht fest, ob jetzt hier bei der einen Körperbatterie oder bei dem nächsten Erholungsmodus oder wie auch immer, dass dieser Wert das absolute ist. Da würde ich schon empfehlen, auf das eigene Körpergefühl auch mitzuhören. Und das finde ich auch wichtig, Trainingsbelastung ohne Kontext. Ja, also es ist klar, ich mache ein Krafttraining, da misst die Herzfrequenz vielleicht nicht so ganz genau und mache so ein paar Übungen, aber ich brauche den Trainingskontext, also welche Übungen habe ich gemacht und so weiter und daraus berechnet sich die Trainingsbelastung. Und Felix, das ist ein wichtiger Punkt und da wird es dann wirklich schwach bei allen Geräten. Aus solchen Messungen, das sind dann die Schätzung der Schätzung, kommt dann die Schätzung der verbrauchten Kilokalorien. Ja, und da sind die meisten, oder nein, man muss ehrlicherweise sagen, das, was es an Daten dazu gibt, die Daten zu den Daten, ist der Kalorienverbrauch, schießt völlig am Ziel vorbei.
Das ist also der ungenaueste Wert eigentlich, den wir ablesen können.
Genau, finden wir immer wieder massive Unterscheidungen. Gibt es nicht eins zu eins wieder. Und es ist natürlich schade, wenn Menschen sagen, hey, heute habe ich aber 800 Kilokalorien verbraucht, die kann ich ja dann noch mehr essen. Das wäre gerade so bei dem Thema, wenn ich so ein Wearable auch nutzen möchte für meinen, nicht nur Bewegungs-, sondern vielleicht auch Ernährungstracking, eher ein bisschen kontraproduktiv, das so zu verwenden, weil ich kann ja die Daten auch überspielen, zum Beispiel in andere Kalorien-Tracking-Apps. Und dann geht das Ganze sich
nachher. Dann wird es natürlich schwierig, wenn die Grundlage schon falsch ist. Ja,
Schlafstadien, ich habe es schon erwähnt, aber da ist es teilweise wirklich schwach. Die Ringe funktionieren da teilweise ein bisschen besser. Ich will es auch nicht verallgemeinern. Da ist so dieses Thema Aura, Ring, gerade was so Schlaf angeht, besser, auch was diese Stadien mit angeht. Aber es ist klar, es gibt keine, wo würde ich ableiten können, wir haben eben drüber gesprochen, welches Schlafstadium ich habe, indem ich meine Hirnwellenaktivität mir genauer anschaue. Das wird nicht getan, also habe ich hier Schätzwerte. Nochmal, die Einzelmessung vieler Parameter, auch Hauttemperatur, sind Orientierungswerte. Das Spannende für einen individuell ist der Trend. Also wo geht die Reise unter Umständen hin? Mache ich in den letzten Monaten mehr Schritte, weniger Schritte? Was macht mein Ruhepuls? Selbst sowas wie so eine geschätzte Blutdruckmessung als Trend, okay, aber es ersetzt nicht die klare medizinische Diagnostik. Nochmal, solche Datensätze aus dem gelebten Leben sind aber sehr, sehr spannend für viele medizinische, gesundheitswissenschaftliche Bereiche.
Wearables, ein tolles Thema. Wir haben eine Menge gelernt, Matthias. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank. Ich fasse nochmal zusammen. Was nehmen wir mit aus dieser Folge? Wearables können extrem hilfreich sein, wenn wir sie richtig einordnen und, wichtig, wenn wir sie auch richtig benutzen, also wenn wir sie auch richtig tragen. Und Matthias hat schon gesagt, ja, wie eng sitzt eine Uhr am Handgelenk? Wie groß ist der Ring? Wie oft habe ich vielleicht einen Messsensor im Ohr? Das sind alles Werte, die natürlich die Daten am Ende auch verfremden können. Die wissenschaftliche Datenlage zeigt, Herzfrequenz messen, Das können viele Geräte mittlerweile ziemlich zuverlässig. Beim Schlaf, da wird es schon schwieriger, weil eben Schlafphasen häufig nur geschätzt oder hochgerechnet werden. Und beim Energieverbrauch, also bei Kalorien, da bleibt die Messung extrem ungenau. Auch Werte wie Readiness, Recovery oder Stress-Scores, das sind keine Diagnosen, das sind Modelle, die auf Werten basieren wie Herzfrequenz, HRV, Schlaf, Temperatur und Bewegung. Sie können Trends sichtbar machen, das hat Matthias gut erklärt. Sie können uns helfen, einen individuellen Trend über eine längere Phase zu erkennen. Aber sie sollten nicht als Einzelwert zu hoch gewichtet werden. Vielleicht ist die eigentliche Revolution der Wearables gar nicht, dass sie eben unseren Puls messen oder Daten für uns liefern, sondern dass erstmals Milliarden Gesundheitsdaten aus dem echten Leben entstehen. Wir sammeln also die größte Gesundheitsdatenbank der Menschheitsgeschichte. Und genau das finde ich extrem spannend für eine modernere, bessere Medizin der Zukunft. Was können wir als Tipp mitgeben? Also nutzt diese Daten als Orientierung, nicht als hartes Urteil. Macht euch vor allem keinen Stress, wenn ihr morgens aufwacht und seht, oh, ich habe offenbar keine gute REM-Schlafphase gehabt oder ich habe irgendwie unruhig geschlafen heute Nacht. Hört weiter auf euren Körper. Daten können helfen, aber sie ersetzen eine Sache definitiv nicht. Euer eigenes Gefühl für euren eigenen Körper. Matthias, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge hier bei den Health Nerds. Wie immer wissenschaftliche Einordnung auch für Laien wie dich und mich, damit wir hier verstehen, was die Wissenschaft für Erkenntnisse liefert. Die Health Nerds, am Montag gibt's einen neuen Deep Dive. Bis dahin, Leute, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bleibt uns treu.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.